Dieser Text, den wir gerade gehört haben, ist eine der ganz großen Prophetien. Prophetien heißt, dass Gott einem Menschen zu wissen gibt, was wirklich nach vorne führt. Diese Prophetie vom Gottesknecht, die in Jesaja 53 nachzulesen ist, beschreibt den einen, der tut, was keiner in dieser Welt tun kann, der die Last, die Krankheit dieser Welt, das Leid dieser Welt auf sich lädt und verstummt, vor Schmerz stumm wird. Wenn wir heute Abend über das Leid reden, dann will ich Ihnen gleich sagen, worüber ich nicht reden werde. Ich werde nicht reden über jene geschwätzigen Argumente, die das Leid der Welt und die ungelösten Fragen und die unglaublichen Schmerzen des Leibes und der Seele gerade noch missbrauchen, um ein billiges Argument zu haben gegen Gott. Die sich aber die Schmerzen und die Leiden dieser Welt nicht unter die Haut gehen lassen. Dafür habe ich keine Minute Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Was auch immer zum Leid dieser Welt zu sagen ist, es ist kein Argument, das Sie oder ich missbrauchen könnten, um Gott abzuschießen. Täuschen Sie sich nicht. Aber reden möchte ich mit denen, die verwundet sind, die bei allem, was wir heute Abend gehört haben, gedacht haben, was ihr ausstrahlt, ist zu viel, als dass ich glauben könnte, dass das auch mich erreicht. Du machst dir keine Vorstellung, was für eine Ratlosigkeit und Dunkelheit in meinem Leben ist, seitdem ich mit diesem Leid umgehen muss. Was ist das für ein Knecht Gottes, der vor Schmerz verstummt und alles auf sich zieht und alles sich anzieht? Fürwahr, er trug unsere Krankheit. Vorher heißt es, er war der Allerverachtetste, der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert war, litt er, doch willig, tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Jesus ist die Erfüllung dieses Wortes. Und angesichts der großen Not des Leides werden Sie verstehen, dass ich Ihnen heute Abend nicht Little Tips for Happy Days vorzutragen habe, sondern nur dem einen Geheimnis nachgehen möchte. Wer ist der? Und gibt es den? Und trägt der wirklich die Last, die mich erdrückt? Und kann ich ihn kennen? Und können Sie ihn kennen? Und ist er stark genug für die Lasten unseres Lebens? Hat er Widerstandskraft genug gegen diese unendlich nach unten ziehende Dunkelheit? Ist das wahr? Reicht das zum Leben? Reicht das zum Sterben? Wer war er? Wer ist dieser Jesus? Wie geht er mit dem Leid um? Ich möchte Ihnen eine Anregung geben dafür, dass Sie mit eigenen Augen lesen, was die Bibel sagt. Ob sie es glauben oder nicht, es bildet sie in jedem Fall. Selbst wenn sie dagegen sind, sollten sie wenigstens wissen, wogegen sie sind. Es nervt mich langsam, wie selbst gebildete Menschen in Deutschland ein abschließend negatives Urteil über den christlichen Glauben haben, aber nie selber die Bibel gelesen haben. Was auch immer das ist, es ist jedenfalls intellektuell nicht vorzeigefähig. Wenn man schon aus Glaubensgründen die Bibel nicht liest, sollte man sie wenigstens aus Bildungsgründen lesen. Tun Sie es. Wie geht Jesus mit dem Leid um? Da kommen Leute zu ihm, wird uns berichtet im Lukas-Evangelium, und erzählen von einer entsetzlichen Geschichte. Da war eine Gruppe von jüdischen Pilgern nach Jerusalem zu einem der drei großen Feste gezogen und sie hatten ein Opfer dargebracht, so wie das üblich war. Die Priester hatten das Tier geschlachtet, ein Versöhnungsopfer, Bekenntnis der Schuld und dann auch ein Lob- und Dankopfer. Und während sie diesen Opfergottesdienst feiern und das Opfer dort geschlachtet wird und dargebracht wird, da schickt der Gouverneur, der römische Gouverneur Pilatus, eine Truppe Soldaten rein, aus welchen Gründen, wir kennen die Zusammenhänge im Augenblick nicht so ganz genau, und lässt sie dort im Gottesdienst in der Nähe des Altars niedermetzeln. Dann kommen die Leute zu Jesus und sagen, wie kann Gott sowas zulassen? Da feiern Menschen Gottesdienst. Und er lässt zu und er sieht mit an und er lässt einen solchen Mörder, einen solchen Tyrannen, sie einfach im Gottesdienst niedermetzeln. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle auch so umkommen. Oder meint ihr, dass die 18, erzählt er dann, auf die der Turm in Siloa fiel, ein schreckliches Unglück, das alle kannten, von dem alle noch redeten, dass die 18, auf die der Turm in Siloa fiel und erschlug sie, dass sie schuldiger gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch, nein. Sondern wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle auch so umkommen. Das ist merkwürdig, hinter der Frage nach dem Warum, Arno hat das vorhin ja schon angedeutet, steht ja in der Regel der Gedanke, wenn es mir geht es gut, weil ich gut bin. Und wenn es mir schlecht geht, wenn ich zu leiden habe, dann muss ich doch fragen, womit habe ich das verdient? Was ist falsch da, dass mir so etwas passiert? Also dahinter steckt immer irgendwo so ein Denkmuster, wie ich sage, also es ist unfair, etwas zu erleiden, wenn ich das nicht verdient habe, wenn es nicht eine berechtigte Strafe ist für etwas, was ich Böses getan habe. Und so kamen die auch und sagten, wenn das geht doch nicht mit rechten Dingen zu, warum lässt Gott so etwas zu? Das muss doch irgendwie eine Ursache haben, Leid muss doch Strafe für Unrecht sein. Und Jesus wischt das weg, diese ganze Argumentation, und antwortet darauf überhaupt nicht. Er antwortet überhaupt nicht, er geht überhaupt nicht auf die Warum-Frage ein, sondern dreht das ganze schreckliche Geschehen nach vorne um und sagt, was es bedeutet, wozu es da ist, ist, dass ihr endlich aufwacht. Dass ihr endlich aufwacht und umkehrt, sonst werdet ihr alle umkommen. Das war nicht nur damals so, damals war das sehr stark so, dieses Denken, es muss doch eigentlich irgendwie eine Ursache haben. Nun, das ist heute weltweit so. Also in den Gesprächen mit Menschen, die vom Leid betroffen sind, begegnet mir das dauernd. Ich sage, was habe ich getan, dass ich das erleiden muss? Und die heute den Westen Europas am meisten prägende Religion und der Einfluss der asiatischen Religionen haben da genau ihren Kern. In den indischen Religionen gibt es das Gesetz des Karma. Karma, das ist etwas, was ein Mensch dadurch erwirbt in seinem Leben. Man kann gutes und schlechtes Karma erwerben, dadurch, dass man Gutes und Schlechtes tut. Und Karma bedeutet, ich erwerbe das und ich muss erleben die Folgen dessen, was ich tue. Weil ich durch Böses, das ich tue, böses Karma erwerbe, werde ich dann dieses Karma erleben. Ich werde in der Folge erleben, dass ich zu erleiden habe, was ich verdient habe. Jeder erlebt das, was er verdient hat, sagt die indische Karma-Lehre. Wer im Elend geboren ist, der ist in dieser Situation, weil er möglicherweise in einem früheren Leben schlechtes Karma gesammelt hat und jetzt die Konsequenzen leben muss. Und dieses Karma kann man nur dadurch überwinden oder erledigen oder kann nur beseitigt werden. Erlösung kann es nur geben, indem ich diese Konsequenzen erlebe. Das heißt, jeder erlebt das, was er verdient hat in seinem Leben. Und indem er sich hineinfügt in dies, was er zu erleben hat, hat er vielleicht die Chance, in einer nächsten Existenz auf einem höheren Niveau Besseres zu erleben. Da ist die Warum-Frage widerspruchsfrei, lückenlos beantwortet. Wenn Sie also eine Antwort auf die Warum-Frage und Leid haben wollen, die indischen Religionen haben sie total konsequent. Jeder erleidet, was er verdient hat. Und nur dadurch, dass man es erleidet, kann man irgendwie vielleicht auf eine andere Ebene nochmal kommen. Dieses Denken ist ganz, ganz tief, ist nicht überall so konsequent ausgeprägt, wie in den indischen Religionen, die heute in Europa so populär sind, aber es steckt in uns drin, dieses Denken, ganz tief. Und deshalb ist es so fremd, wie Jesus damit umgeht. Eines Tages kommen seine Jünger und er in Jerusalem an einem Blindgeborenen vorbei. Man weiß das, man redet davon, man hat von ihm gehört, dieser Mann ist nicht erblindet während seiner Lebzeiten, sondern er ist blind geboren. Das ist ein Problem. Wer ist denn jetzt schuld? Fragen Sie. Wer ist jetzt schuld? Wer hat gesündigt? Hat er gesündigt? Das kann doch eigentlich nicht sein. Er ist doch schon blind geboren. Oder seine Eltern? Das ist die Frage, die die Begleiter von Jesus an Jesus richten. Irgendwie. Wenn wir schon die Not der Welt nicht lindern können und nicht beheben können, dann wollen wir sie wenigstens irgendwie erklären. Warum eigentlich? Es ändert sich dadurch überhaupt nichts. Aber man kann sich vielleicht leichter damit abfinden. Man muss nichts dagegen tun, man kann nichts dagegen tun, vielleicht will man auch gar nichts dagegen tun. Aber eine Erklärung, eine philosophische oder theologische Erklärung macht die Sache so, dass ich die Arme verschränken kann und mich ruhig ins Sofa setzen kann. Sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jesus weist nach vorne. Und er sagt nicht, dass die Warum-Frage lässt er völlig offen. Er wischt sie einfach vom Tisch. Und er sagt, was jetzt interessiert ist, was Gott an diesem Menschen tut. Und was Gott durch mich, sagt Jesus, an diesem Menschen tut. Und er sagt noch mehr. Er sagt, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Er nimmt seine Jünger gleich mit rein. Er sagt, was interessiert ist jetzt, was Gott durch mich, durch Jesus und mit euch zusammen für diesen Mensch, an diesem Menschen tut. Das ist das Einzige, was jetzt interessiert. Jetzt ist das Licht in der Welt. Und jetzt muss diesem Blinden das Licht aufgehen. Er heilt ihn. eine sehr merkwürdige Weise. Ein Brei schmiert ihm den drauf, schickt ihn in einen Teich Siloa, er kommt zurück und kann sehen. Wie geht Jesus mit dem Leid um? Wer in der Bibel eine Antwort auf die Frage nach dem Warum sucht, warum das Leid, wird keine Antwort finden. Das heißt nicht, dass man diese Frage nicht stellen muss. Man muss sie rausschreien. Diese Frage kann man niemandem verbieten. Wenn das bohrt, wenn es brennt, wenn die Schmerzen da sind, dann muss man, und in der Bibel lesen Sie einmal die Psalmen. Da wird in einer Weise gebetet, wie niemand von uns wagen würde, Gott anzureden. Lesen Sie einmal den Propheten Jeremia. Der betet in einer Tonart, nie würden Sie wagen, so mit Gott zu reden. Das ist ganz unfeierlich. Da werden Fäuste geballt, da wird das ganze Elend, die ganze Empörung, der ganze Zorn, die ganze Wut rausgeschrien über die Ungerechtigkeit. Das Warum wird Gott entgegengeschleudert. Es muss raus. Hier ein ganzes großes Buch mit diesem Schrei des Warum. Aber keine Antwort. Warum eigentlich nicht? Warum keine Antwort? Weil die Erklärung des Leides ändert überhaupt nichts. Sie beruhigt uns und lässt uns in einem Zustand, in dem wir alles Leid laufen lassen. Gott mutet uns zu, dass die offenen Wunden brennen, dass die offenen Fragen quälen. Aber er zeigt uns einen Weg, der nach vorne geht. Und deshalb kann nur dieser Jesus dieser Weg sein. Er sagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nur er, warum? Die Frage ist ja, wieso kann er in der Leidfrage uns helfen? Wer ist er? Er ist der, in dem Gott selber kommt. Gott wird Mensch. Jesus ist der Weltherr und Weltrichter. Er ist der Generalbevollmächtigte Gottes sozusagen. Ihm hat Gott alles in die Hand gegeben. Alles, das Schicksal dieser Welt entscheidet sich an der Gestalt des Jesus Christus, an seiner Person, an dem, was er sagt, an dem, was er tut. Und was tut er? Er kommt in diese Welt und das, was er tut, ist nichts anderes als zu tun, was kein Mensch tun kann. Was wir zwar sehr, sehr gerne tun möchten, wenn wir einen anderen Menschen lieben, aber niemand von uns kann es tun. Man kann das kaum in Deutsch richtig ausdrücken. Wir sagen immer mit einem Fremdwort, sich mit einem anderen Menschen identifizieren. Das heißt, derselbe sein wie der andere. Ganz hineingehen in das Leben des anderen. Das ist das, was man möchte, wenn man einen anderen Menschen liebt, herzlich liebt. Eine Mutter, ein Vater, ein Kind. Und dieses Kind ist schwer krank. Und die Liebe hat nur eine einzige Leidenschaft. Wenn ich doch deine Krankheit mir nehmen könnte und ich könnte sie erleiden und sie dir wegnehmen. Wenn ich hinein könnte in dein Leid, das will die Liebe. Und das Schreckliche ist die Ohnmacht der Liebe. Wir können vielleicht sehr, sehr nah ran, aber niemand kann in das Leben des anderen Menschen hinein. Niemand. Jeder stirbt seinen eigenen Tod. Es ist ein Unterschied, ob ich einsam bin im Leiden oder ob Menschen mir die Hand halten und dazustehen und mich spüren lassen, dass sie den Weg mit mir gehen. Aber abnehmen kann es mir keiner. Abnehmen kann es mir keiner. Das wissen alle Eltern. Das ist das größte Leid, das unsere Herzen bewegt, wenn wir unsere Kinder leidvolle Wege gehen sehen und unser Herz schreit danach, dass wir ihnen diese Wege ersparen könnten und sie abnehmen können. Und wir können es nicht. Wie oft habe ich das in meinem Leben durchlebt? Wir haben zwei Jungs, die etwas brauner sind als Deutsche normalerweise sind. Und nie werde ich jene Nacht vergessen, wo der Anruf kam und der Jüngere, Mitte 20 dann, mit Tränen mich anrief und sagte, wie Freunde ihn irgendwo bei irgendeiner Diskothek rausgefeuert hat. Und gesagt, ein Negerschwein. Da hat mein Herz geschrien, ich gesagt, wenn ich rein könnte in das Leben dieses Jungen, wenn ich ihm das abnehmen könnte. Ich kann es nicht. Ich kann ihn in die Arme schließen. Ich kann ihn weinen. Ich kann ihn trösten. Ich kann ihn versuchen aufzurichten. Aber ich kann ihm sein Leben nicht abnehmen. Sie kennen das doch. Das ist die größte Traurigkeit unseres Lebens. Das ist das schlimmste Leid. Und der Einzige, der keine Grenzen hat, der nicht in Raum und Zeit, der nicht draußen bleiben muss vor meinem Leben, der rein kann in meine Haut, in meine Seele, in Raum und Zeit meines Daseins, in meine Vergangenheit, in meine Gegenwart, in meine Zukunft, ist der Schöpfer des Universums, der Schöpfer meines Lebens. Er wird Mensch in Jesus und zieht sich unser Leben an, geht unsere Straßen, sieht, erleidet unser Leiden, er trägt unsere Krankheit. Er lud auf sich unsere Schmerzen. Er zieht sich das ganze Elend an. Gott wirft auch alles das, wo wir schuldig geworden sind, wo wir andere verletzt haben, zerstört haben. Auch das wirft er auf ihn. Und er geht bis zum bittersten Ende am Kreuz. Dort bricht er zusammen auf dem Weg. Dort nageln sie ihn an. Dort stirbt er mit dem Schrei der Gottverlassenheit. Er geht in die Hölle der Gottverlassenheit, damit niemand von uns mehr dorthin muss. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und stöhnt und stirbt mit dem Satz, es ist vollbracht. Und dann sagt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich hänge mich an ihn und ich bin mit hineingezogen in sein Sterben. Ich lebe. Ich lebe, weil Christus auferstanden ist, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das soll einer verstehen. Martin Luther, der Reformator des 16. Jahrhunderts, der in Europa so viel bewirkt hat, weil er das Evangelium neu entdeckte und diese enorme, verändernde Gewalt, die im Worte Gottes steht und der Person des Jesus Christus, er hat das einmal so beschrieben, hat gesagt, wenn ein Mensch diesen Jesus Christus glaubt und sich mit seinem Leben ihm anvertraut, dann wird er mit Christus ein Kuchen. Das ist ein bisschen verrückte Ausdrucksweise. Das ist so, wie man all die Zutaten zusammenrührt zu einem Teich und das Mehl und die Eier und was da so alles drin ist. Zum Schluss ist ein Teich und wird gebacken und dann haben sie einen Kuchen. Und dann können sie nicht mehr sagen, ich möchte gern das zweite Ei jetzt haben. Das ist alles jetzt untrennbar ein neues Ganzes. Und dieses unerhörte Wunder, das kaum mit Worten zu beschreiben ist, aber das unser Lebensgeheimnis werden darf, auch ihrs, ja, auch ihrs. Mit Christus ein Kuchen sein, dass ich reinbringe in diese Gemeinschaft alles, was ich mitzubringen habe, meine ganze Ohnmacht, meine ganze Sorge, auch den ganzen Mist, den ich gebaut habe, auch wo ich andere verletzt habe, wo ich vor Gott und vor Menschen schuldig geworden bin, wo ich meine Gleichgültigkeit, meine Kälte, meine Unwahrhaftigkeit, all das bringe ich mit, meine Schwäche, mein Unvermögen mit dem Tod fertig zu werden und mit dem Leid, all das bringe ich mit. Und er bringt alles rein, seine Reinheit, seine Heiligkeit Gottes, die Kraft, die stärker ist als der Tod. Er bringt diese Liebe, die nicht zurückstehen muss, die nicht ohnmächtig ist an der Grenze, sondern die hineingeht bis in die tiefsten Tiefen meines Lebens. Und die bestätigt wird in der Auferweckung, als Gott Jesus den Gekreuzigten auferweckt, sagt er, er ist die Schlüsselfigur. Und diese Liebe besiegt den Tod. Am Ostermorgen bricht dem Tod das Genick. Hier ist keine ohnmächtige Liebe, hier ist die Liebe stark. Und er bringt das alles ein. Und das wird eine unlösbare Verbindung, eine Gemeinschaft. Ich lebe in Christus, ich bin mit ihm gestorben, er ist meinen Tod gestorben. und alles, was mich kaputt macht, ist begraben in seinem Grab. Vergebung, alles Trennenden, alles Tötenden und Zerstörenden, Vergebung der Sünden, das ist der stärkste Ausdruck, den die Weltgeschichte kennt. Er mag ein Fremdwort sein für Menschen, die nicht wissen, wo die Probleme der Welt liegen. Aber er ist der stärkste Ausdruck, weil die stärkste Wirklichkeit darin beschrieben wird. Nichts Wichtigeres passiert in dieser Welt, als dass Menschen Vergebung der Sünden erfahren durch den gekreuzigten und auferstandenen Christus. Nichts Stärkeres gibt es. So bindet er uns zusammen. Und jetzt lebt er mit uns. Verstehen Sie, ich habe nur ein einziges Ziel in diesen Tagen. Das will ich völlig offen, frank und frei erklären. Ich möchte Ihnen an den vielfältigen Problemlagen unseres Lebens erklären, warum alles davon abhängt, dass unser Leben, unser persönliches Leben, unser gemeinschaftliches Leben an dieser Person des Jesus Christus sich orientiert und wir mit ihm in eine Lebensverbindung kommen. Missverstehen Sie mich nicht, ich rede hier nicht davon, dass wir ein paar Gedanken über ihn denken und dass Sie einen Haufen Theologie schlucken und jetzt ein paar Sätze aufsagen, sondern dass Sie mit dem lebendigen, auferstandenen Jesus Christus eine Lebensgemeinschaft leben, ihn kennenlernen, seine Kraft spüren, mit ihm zu reden lernen im Gebet und im Hören auf sein Wort und dass Sie mit ihm die Kämpfe des Lebens kämpfen und teilhaben an seiner Kraft, die durchbringt. Das heißt Christsein, so wie die Bibel es versteht. Das heißt Christsein, Menschen, die so total mit Christus verbunden sind, ihm ihr Leben verdanken und ganz und gar an ihn hängen. Und was hat das jetzt für Bedeutung für das Leib? Manchmal beobachte ich, wie Menschen das für christlich oder fromm halten, dass man sich so schicksalsergeben hineingibt. Irgendwie. Nein, Gott hat sich mit dem Leid der Welt nicht abgefunden. Er hat sich damit nicht abgefunden. Deshalb macht es keinen Sinn, irgendwelche Erklärungen zu finden, um alle 5 oder 10 gerade sein zu lassen und die Dinge so laufen zu lassen, weil man sowieso nichts ändern kann. Gott hat sich damit nicht abgefunden. Sein Ziel, das Ziel der Weltgeschichte ist, dass er eines Tages kommen wird und den neuen Himmel und die neue Erde schafft. So war Christus auferstanden, so war wird er kommen und die Toten aus den Gräbern rufen. Und er wird das Weltgericht halten und wir werden alle vor ihm verantwortlich sein müssen. Alle, die je gelebt haben, ob sie es geglaubt haben oder nicht. Und dann heißt es dort in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel, siehe da, Gottes, die Hütte Gottes bei den Menschen, also Gott wohnt bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er, selbst Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Wer auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist das Ziel. Die Vollendung der Weltgeschichte und der Anbruch der neuen Welt Gottes, in der Gerechtigkeit wohnt, wie es an einer anderen Stelle im Neuen Testament heißt. Und hier heißt es, Gott wird alle Tränen abwischen. Ja, merkwürdig, wie im Augenblick das wieder hochkocht und alle denken, naja, die Gentechnik, die wird das möglich machen, und die Erbkrankheiten auszuschalten und wenn man da ein bisschen dran rummanipuliert, dann werden wir das Leid aus dieser Welt rauskriegen. Die Sehnsucht bricht wieder ganz neu auf. Und viele sind bereit, diesem Traum so nachzuhängen, dass sie sagen, dafür können wir ruhig ein bisschen riskantes Manipulieren in Kauf nehmen. Man kann da schon mal so ein paar Züchtungsexemplare haben, die man nachher auf den Müll wirft. Ich meine, ist ja klar, irgendwie mal sich versuchen und mit Schrottproduktion muss man schon riskieren. Die Sehnsucht dahinter, ein leidfreies Leben. Die Schere geht im Augenblick auseinander. Auf der einen Seite, wir werden morgen Abend noch mal gründlicher darüber zu sprechen haben, auf der einen Seite die Versprechen, dass wir selber das ewige Leben machen können und die ewige Gesundheit und das leidfreie Leben. Und auf der anderen Seite haben wir nicht mal mehr die Freiheit, im Augenblick eine Rindsroulade zu essen. Und die Allergiekrankheiten sind die Pest unserer Zeit und das Land stirbt an seinen Depressionen. Wir wissen überhaupt nicht, wie wir gerade ausgehen sollen, was Gesundheit angeht, und träumen davon, dass wir übermorgen die Welt frei vom Leid gemacht haben. Spüren Sie nicht, wie wir belogen werden? Im letzten Jahrhundert ist uns weisgemacht worden, dass wir fähig wären zu organisieren, politisch und militärisch, dass man das Paradies der Gerechtigkeit auf Erden mal braun und mal rot organisieren könnten. Und diese Paradiese auf Erden sind alle erstickt, ersoffen in einem Strom von Blut und Tränen. Jetzt träumen wir davon, dass Gentechnik und die fantastischen Möglichkeiten, die wir haben, übermorgen mit Fingerschnipsen das leidfreie, krankheitsfreie Leben machen. Die Lüge vom Leben ohne Leid ist immer das programmierte Leid. Wir werden die bittere Wahrheit auf eine bittere Weise erleben müssen. Nein, nein, diese Welt ist nicht ohne Leid. Die Frage ist, wie kann ich leben in dieser Welt, ohne zu zerbrechen? Die Bibel verspricht uns nicht, dass diese Welt ohne Leid sein wird. Gott wird die Tränen abwischen, wenn er den neuen Himmel und die neue Erde schafft. Aber von dieser Zukunft her und den Rücken frei mit vom gekreuzigten und dem auferstandenen Jesus werden die Signale des neuen Lebens heute und hier mitten einer Welt des Leides sichtbar und erkennbar. Zu den schlimmsten und zugleich zu den größten Stunden des letzten Jahres für mich gehörten die Stunden am Totenbett eines 20-jährigen jungen Mannes, der beim morgens zur Arbeit fuhr und dann auf seinem Fahrrad von einem schnellfahrenden Auto mitgenommen wurde und tot war. War eine schwere Situation, künstlich beatmet und dann all die Problematik, wann ist jemand tot, wann werden die Maschinen abgestellt. Und dann stehen wir um das Totenbett dieses jungen Mannes und haben die Heilige Schrift gelesen, haben die Kraft des Wortes Gottes gespürt und gebetet miteinander unter Tränen, die Eltern und drei Geschwister. Und dann ist ein Augenblick danach, ist völlige Stille, wie wir da um das Bett stehen. Und plötzlich fängt Christoph, der jüngere Bruder, 19 Jahre alt, fängt an zu singen. Bis ans Ende der Welt, bis ans Ende der Zeit, deine Liebe bleibt bis in Ewigkeit. Eines dieser wunderschönen neuen Lieder, hunderte, tausend, die jetzt entstanden sind. Gebrochener Stimme singt er dieses Lied. Und wir anderen lernen es, während er singt, und stimmen mit ein. Der Arzt guckt rein. Die Krankenschwester guckt. Was passiert hier? Am Bett eines toten Jungen singt eine Familie. Bis ans Ende der Welt. Bis ans Ende der Zeit, Jesus. Deine Liebe bleibt bis in Ewigkeit. Aber dieser Trotz des Sieges, dieser Triumph, den Sie nachlesen können im Römerbrief Kapitel 8, wenn Paulus fragt, herausfordernd fragt, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Not oder Verfolgung oder Tod? Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Er ist der Herr. Das meine ich, wenn ich sage, wir brauchen in einer Welt, die vom Leid gepeinigt ist und die es ohne Leid nicht gibt, brauchen wir ein Licht aus Gottes Auferstehungswirklichkeit. Ein Licht, das von hinten und von vorne kommt, das vom Kreuz leuchtet und den Schein einer Liebe in unser Leben hinein leuchten lässt. Den Schein einer Liebe, die nicht kapituliert am Sterben, weil Christus auferstanden ist. Und dort bricht mitten hinein in diese Welt das gleißende Licht der neuen Welt Gottes, die Auferstehungsherrlichkeit. Und von vorne sehen wir das Ziel. Er kommt in Herrlichkeit, der die Toten aus den Gräbern rufen wird und der alle Tränen abwischen wird und kein Schmerz und kein Leid und Geschrei und der Tod werden nicht mehr sein. Siehe, ich mache alles neu. Wissen Sie, was das bedeutet in der Erfahrung? Es bedeutet, dass man auf eine unbeschreibliche Weise das Lob Gottes aus der Tiefe sehen kann, de profundis. Aus der Tiefe der Not anbeten den, der nicht loslässt. Aber viel mehr noch passiert, als dass man selber getröstet ist. Und ich stehe selber staunend, wenn ich mein Leben betrachte, vor der Tatsache, dass die tiefsten und wichtigsten Stunden der größten, wie soll ich das sagen, damit Sie es nicht missverstehen, der größten Dichte und Nähe Gottes sind die Stunden, die ich durchkämpfen musste an Sterbebett. Und ich bin lange Jugendpfarrer gewesen und das ist mein Schicksal gewesen, dass ich doch eine ganze Menge junger Leute ins Sterben begleiten musste und beerdigen musste. Und das ist so was Schreckliches, das möchte man nie noch ein zweites Mal, nie noch ein zweites Mal. Aber ich sage Ihnen, dass ich, wenn Gott erlebt, heißt das Motto dieser Woche, ja, ich habe schöne Dinge erlebt mit Gott, Freude und wirklich Fest und Feier und ja, wo Tiefe war. Das war Wirklichkeit Gottes, Nähe Gottes unter Tränen. Im Sterbebett meiner Mutter und meines Vaters und von einigen Jungen. So dicht habe ich nie wieder in meinem Leben Gott erfahren. So dicht nie wieder. Es war immer, als ob ich neben mir stehe und gedacht habe, das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Das geht doch nicht. Das ist doch einfach nur furchtbar, was du hier erlebst. Und hier ist Gott. Hier ist Gott gegenwärtig. Wenn Sie jetzt den Eindruck haben, das kann man nicht verstehen, dann habe ich volles Verständnis dafür, dass Sie das so sehen. Gott ist nicht eine mathematische Formel, die ich Ihnen erkläre, damit Sie sie nachrechnen. Aber ich sage Ihnen, wenn Sie mit ihm leben, werden Sie diese unerklärlichen Wirklichkeiten spüren und erfahren, wie er mit Ihnen durch die Dunkelheit geht. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal der Todesschatten, fürchte ich kein Unglück. Du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. 23. Psalm vom guten Hirten. So ist es. So ist es. Und diese Erfahrung befähigt uns zu etwas, was in dieser Welt dringend notwendig wird. Wir werden belastbar. Man sehnt sich plötzlich nicht mehr nach der Lüge. Man hat plötzlich keine Lust mehr, beschissen zu werden in dieser Welt. Und so zu tun, als ob diese Welt Eierpopeia alles eine schöne, fröhliche Party sein müsste, wo es schmerzfrei zugeht und immer fröhlich locker bergab. Das geht zwar, aber... Sondern man möchte die Wahrheit wissen, auch wenn sie wehtut. Man möchte die Wahrheit wissen. Was für ein Lied, das Arno vorhin gesungen hat von dem Kind. Was für ein Lied. Man möchte die Wahrheit wissen. Man möchte nicht mehr belogen werden. Und es ist dann nötig, dass man Lasten beträgt. Einer trage die Last des anderen, sagt die Heilige Schrift. So werde ihr die Lebensregel des Christus erfüllen. Das ist die Lebensregel des Christus. Einer trage die Last des anderen, Schulter drunter. Nicht weglaufen. Wenn Mutter stirbt, nicht weglaufen. Schulter drunter. Unsere Sterbenden brauchen nicht noch einmal ein paar Schläuche und ein paar elektronische Apparate. Sie brauchen vertraute Gesichter ganz nah und Hände, die sie halten. Nicht weglaufen. Schulter drunter. Einer trage des anderen Last. Ein Mann sagte mir jetzt, nachdem seine Frau am Krebs gestorben war, du glaubst gar nicht, wie einsam man wird, wenn das Leid kommt. Keiner ruft mehr an. Warum ruft keiner mehr an? Die Leute sind doch, die sind voller Mitleiden. Aber irgendwie hat man den Eindruck, über die Bundesliga kann man jetzt nicht so gut reden, über das Wetter, das ist auch ein bisschen bescheuert, und über Wetten, das ist noch blöder. Worüber sollst du eigentlich noch reden? Angesichts des Sterbens kann man doch über irgendeinen Schwachsinn nicht mehr reden. Aber was Vernünftiges, was Richtiges, was hier noch gilt, was hier noch zählt, fällt an mich ein, also ruft man nicht an. Aus Hilflosigkeit, nicht aus Lieblosigkeit, aus Hilflosigkeit. Und Menschen im Leid werden plötzlich einsam. Und sie brauchten die Nähe, die die Lasten mittragen. Ach ja, nein, dann zerbrechen wir nicht. Wir brauchen nicht viele Worte. Wir brauchen keine Erklärungen. Schon gar keine frommen Sprüche. Es muss ein Schweigen dabei sein und sagen, in den Arm nehmen. Ich gehe mit dir den Weg. Ich weine mit dir. Vergessen Sie nicht, als Hiob in seinem unsäglichen Leid war, das Beste, was seine Freunde getan haben, waren zu ihm zu kommen und 7 Tage dabei schweigend den Mund zu halten. Als sie den Mund auftaten, war nur Schwachsinn. 30 Kapitel lang nur Schwachsinn. Gott streicht zum Schluss alles durch. Das Schweigen dabei war das Beste. Schulter drunter, einer trage des anderen Last. Es ist die Tiefe des Lebens, ja, es ist auch die Schönheit des Lebens. Wie sagte Johannes vorhin, das ist das Bild, hast du das gesagt? Dass dieses Bild auch diese dunklen, tiefen Farben braucht, dass man dann, ja, man braucht. Und eine große Melodie hat die Höhen und hat die Tiefen. Und so wird unser Leben zu einer großen, strahlenden, majestätischen Melodie. Und wird zu einem Bild, das wir eines Tages von oben betrachten können, nachdem wir so lange von unten nur die wirren Fäden gesehen haben. Und jetzt sehen wir, wie die leuchtenden, hellen Lichtfarben und die tiefen Farben des Blutes und der Nacht ein großes Bild der Herrlichkeit Gottes in unseres Lebens bringt. Was für ein Leben mit Format. Was für ein Leben mit Format. In dir ist Freude in allem Leide, ist ein ganz alter Choral, den die Christen singen. Verrückt! Alles darf man sehen. In dir ist Freude in allem Leide. Verstehen, warum ich nur einen einzigen Wunsch habe, heute Abend, wie in dieser ganzen Woche, dass jeder, der hier in diese Veranstaltungen kommt, etwas spürt davon, dass dieser Jesus die Schlüsselfigur ist. Und dass alles darauf ankommt, dass wir bei ihm Kontakt finden und sagen, ach, wenn das wahr wäre und wenn nur die Hälfte wahr ist von dem, was du sagst und versprichst, dann möchte ich so gerne etwas davon spüren, aber das ist alles so weit weg und wie soll ich daran? Ich sage, wissen Sie, das Leben fängt damit an, dass es geboren wird. Und da kann man noch nicht sprechen, wenn man geboren ist, und noch nicht gehen, und das fängt alles ganz, ganz, ganz schwach und ganz einfach an, aber es ist doch wunderbar. Wenn ein Mensch geboren wird, gezeugt und dann wächst und geboren wird. Und so hat Jesus das gesagt, ein Mensch wird von Neuem geboren. Wenn er die Vergebung der Sünden bekommt, wenn die Trennung weggenommen wird, wenn er das Wort hört in seinem Gewissen, Jesus spricht, dir sind deine Sünden vergeben, alles was dich von Gott trennt ist weggenommen. Wenn sie kommen und sagen, hier bringe ich mein Leben, ich bitte um Vergebung, ich möchte zu dir gehören, Und er spricht, dir sind deine Sünden vergeben. Dann ist der Kontakt gemacht und dann fühlt ihr ihr Leben. Gott kommt rein. Die Bibel sagt, Gottes Heiliger Geist kommt rein. Gottes Schöpfergeist kommt hinein in ihr Leben und macht Licht und ist Vitalität. Und Bewegung kommt rein in ihr Leben. Und dann fängt es an, dass sie ein Verlangen bekommen, was sie bisher nicht kennen. Sie möchten gerne mit Gott sprechen. Das ist dann, sie möchten gerne mehr über ihn erfahren. Sie haben plötzlich eine Sehnsucht in sich, die sie bislang gar nicht kannten. Sie dachten immer, Christentum ist irgendeine Tradition oder so eine Pflicht für Leute, die da irgendeinen Nerv für haben, aber unser einer kann damit nichts anfangen. Und plötzlich haben sie einen Hunger. Das ist das Leben. So spürt sich Leben an. So fühlt es sich an. Und deshalb möchte ich hier alles zurückführen auf einen ganz, ganz kleinen praktischen Punkt heute Abend. Ich möchte so gerne, dass Sie diesen Kontakt machen. Alles, was wir getan haben in den Singen der Lieder, in den Texten, die Sie heute Abend gehört haben, in dem, was ich versucht habe zu sagen, das ist alles nichts anderes als Gottes Einladung an Sie persönlich. Und nun wartet er sehnsüchtig auf Ihre Antwort. Vielleicht ist das ja nicht das erste Mal, dass er zu Ihnen gesprochen hat. Ich sehe ja etliche hier, die haben schon einige Jahre in ihrem Leben hinter sich gebracht. Wie oft hat Gott sie angerührt durch etwas, was er Gutes getan hat, um sie zu locken zur Umkehr. Vielleicht hat er ihnen Schweres zugemutet, um eine herbe Sprache zu sprechen, um sie zu bewegen, endlich aufzuhorchen. Aber sie haben sich verschlossen und verhärtet. Sie haben die Faust gemacht und sind bitter geworden und waren noch verschlossener als zuvor. Hören Sie. Man geht aus einer solchen Veranstaltung nie so wieder raus, wie man reingekommen ist. Sie werden als ein anderer Mensch von hier weggehen. Sie werden sich entweder Gott gegenüber härter verschließen oder sie werden sich ihm öffnen. Aber sie werden nicht dieselbe Person sein. Und ich flehe Sie an. Öffnen Sie Ihr Leben. Immer dann, wenn Gott uns ruft, wenn er anklopft, wenn er uns lockt, immer dann ist der Augenblick, wo wir kommen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, sagt Jesus. Er lässt es sogar schreiben an Menschen in der vorderen Türkei. Sie können es in der Neuen Testament, in der Offenbarung des Johannes nachlesen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer die Tür seines Lebenshauses auftut, zu dem will ich hineingehen und will Mahlgemeinschaft, das heißt praktische Alltagslebensgemeinschaft mit ihm halten. Er steht vor der Tür und klopft an. Dieser ganze Abend ist nichts anderes als ein Anklopfen von Jesus an Ihrem Lebenshaus. Glauben Sie nicht, dass er einbricht. Er respektiert Sie, er liebt Sie. Liebe vergewaltigt nie. Manche Leute warten darauf, dass sie irgendwie von Gott plattgefahren werden, dass sie da gar nichts gibt. Sie werden vergeblich warten. Gott liebt sie. Er klopft an. Aber wenn er anklopft und wenn er ruft, hat das eine solche befreiende Kraft, dass in diesem Augenblick keine Macht der Welt sie davon abhalten kann, ihm zu folgen. Er schafft ihnen eine Freiheit, die sie von sich selbst nie und nimmer haben können, nie haben werden. Aber wenn er sie ruft, wie an diesem Abend, dann schafft sein Wort, was es sagt, nämlich diesen Bewegungsraum. Und deshalb habe ich die Freiheit, sie einzuladen. Und ich möchte Ihnen konkret anbieten. Ich möchte Ihnen ein Gebet anbieten. Ich möchte Sie bitten, gleich aufzustehen und hier nach vorne zu kommen, wenn der Chor das Lied singt. Einfach, ich werde mich auch dorthin stellen und dass wir uns dort zusammenstellen, ganz still und hören, bis das Lied zu Ende gesungen ist. Und dann möchte ich Ihnen ein Gebet vorsprechen, Satz für Satz, und möchte Sie einladen. Ich sage es Ihnen jetzt, damit Sie wissen, ob Sie es und überlegen können, ob Sie es beten wollen, ob das der Kontakt werden soll für Sie heute Abend. Ihm Gott einfach antworten und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünde, also alles, was mich getrennt hat von dir. Sagen Sie es ihm dann. Vergib mir meine Sünde. Ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und dass du auferstanden bist. Mein ganzes Leben soll dir geöffnet sein und dir gehören. du bist der Herr. Diese wenigen Sätze können die Antwort sein, die sie jetzt Jesus sagen. Sein Wort steht, seine Einladung ist völlig klar. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer die Tür auftut, zu dem will ich eingehen und Lebensgemeinschaft mit ihm haben. Dieses Tür auftun besteht darin, dass wir dieses einfache Gebet mitsprechen. Jetzt sagen Sie, das kann ich auch still für mich in meinem Herzen tun. Man kann alles Mögliche machen. Ich ermutige Sie, sich zu erkennen zu geben. Christus ist öffentlich für Sie gestorben. Gott hat öffentlich verbindlich seine Liebe erklärt. Alles, was wirklich entscheidend ist in unserem Leben, tun wir vor Zeugen. Das wird sozusagen urkundlich, notariell beglaubigt. Alles, was heimlich im Verborgenen geschieht, was niemand sonst weiß, da weiß man nie, ob man irgendwann sich darauf berufen kann und ob das Konsequenzen für die Lebensgestaltung hat. Was wirklich entscheidend ist, geschieht vor Zeugen. Such Öffentlichkeit. Und deshalb habe ich die Freiheit und ermutige Sie, sich selber so wichtig zu nehmen, wie Gott sie nimmt. Sich selber so ernst zu nehmen. Einen Schritt des Mutes zu tun, des Freimutes, weil Gott Ihnen die Freiheit schenkt, umzukommen. Und mit mir zu beten als einen ersten kleinen Schritt des Beginns des Lebensweges mit Christus. Nicht dramatisch, nicht wie ein Raketenstart. Aber ist so schön wie eine Geburt. So wunderbar. Kommen Sie. Im Namen von Jesus. Ob Sie 80 oder 18 sind, ich bitte Sie, verschließen Sie Ihr Herz nicht. Jesus, zu dir kann ich so kommen, darf ich so kommen, wie ich bin, heißt dieses Lied, das der Chor jetzt singen wird. Ein Gebetslied. Hören Sie, die Einladung gilt und während der Chor dieses Gebet uns zusingt, kommen Sie.
Jesus, bei dir darf ich mich geben. hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind auf die Einladung hin. Lassen Sie uns jetzt miteinander beten. Ich will Ihnen dieses Gebet Satz für Satz vorsprechen und nehmen Sie es ganz persönlich und ehrlich als Ihr Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein Leben soll dir gehören. Mit allen Freuden und mit aller Traurigkeit. Mit den Sorgen und den Sehnsüchten. Du bist der Herr. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen. Amen heißt, so ist es, das ist ganz gewiss. Jesus sagt, wer mir kommt, den werde ich nicht wegstoßen. Es gilt diese Zusage. Ich wünsche Ihnen, dass aus diesem Beginn jetzt ein Weg wird. Wir möchten Ihnen etwas dabei helfen, ein bisschen Literatur geben, auch ein Gespräch führen, wenn Sie es möchten. Das gilt für uns alle. Vielleicht haben Sie manche offene Frage, die heute Abend noch brennt wie eine Wunde. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie heute Abend Gesprächspartner finden. Es sind besonders die Gastgeber hier, die Sie auch an den Namensschildern erkennen, die Sie tragen, die sich wirklich von Herzen darüber freuen, sie das Gespräch mit ihnen suchen. Vielleicht können wir miteinander teilen, was wir an guten und an schweren Erfahrungen gemacht haben und einander etwas ermutigen und weiterhelfen. Auch die Fragen klären. Vielleicht ist mancher da, der jetzt denkt, ich würde das so gerne festmachen, eine Beziehung. Aber ich habe da noch so ein paar ganz, ganz schwierige Fragen und bevor die nicht gelöst sind, will ich das nicht tun. Gut. Aber nun suchen Sie auch das Gespräch, dass das geklärt wird, damit auch in Ihr Leben Klarheit bekommt.